HR2 Kultur zum Nachhören. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz. Wir beschäftigen uns heute mit Hörbüchern zu einem jüdischen Familienroman, zu einer Lektion in Sachen Chemie und zu den Erzählungen des großen Nachkriegsautors Wolfgang Borchert. Und wir haben auch wieder eine Empfehlung aus dem Kinder- und Jugendhörbuchbereich sowie unser Hörrätsel am Ende der Sendung. Beginnen wir mit dem Familienroman. Er heißt »Wo wir zu Hause sind«. Geschrieben worden ist er von Maxim Leo, einem studierten Politikwissenschaftler, der heute als Journalist und Autor arbeitet. In verschiedenen Bereichen ist er da tätig, als Kolumnist, als Drehbuchautor, aber eben auch als Erzähler, der für sein autobiografisches Buch »Haltet euer Herz bereit« 2011 mit dem Europäischen Buchpreis ausgezeichnet wurde. Dorothee Meyer-Karweg, nun also der Roman »Wo wir zu Hause sind«. Als Lesung ist er mit Ulrich Nöten erschienen. Es ist, wie schon angerissen, eine Geschichte über seine Familie. Was erfahren wir über diese Familie?
Ja, das ist eine große jüdische Familie aus Berlin, die durch die NS-Zeit in diverse Länder emigrieren musste. Also inzwischen leben die Familienangehörigen in Israel, in England, in Frankreich, Österreich und zum Teil auch wieder in Deutschland. Und eine große Familienhochzeit war dann für den Berliner Autor Maxim Leo der Anlass, sich auf Ahnenforschung zu begeben. Und im ersten Ausschnitt spricht er von seinen Gefühlen und denen anderer Familienmitglieder. Und als Interpreten hören wir, wie gesagt, Ulrich Nöten.
Ich fühle mich wie ein Scheidungskind, das immer hofft, eines Tages könnten wieder alle zusammen sein. Ich war übrigens nicht der Einzige, der an diesem Hochzeitsabend in sehnsüchtigen Gedanken versank. Andres Sohn Andrew, der etwas jünger ist als ich, sagte irgendwann, warum mussten wir eigentlich hier weg? Wir hätten doch alle Berliner sein können. Plötzlich begriff ich, dass nicht nur mir die Familie fehlt. Ja, dass es für die anderen vielleicht sogar noch schwieriger ist, weil sie so weit von dieser Stadt entfernt leben, aus der sie einst vertrieben wurden.
Ja, und das ist dann für Maxim Leo dann der Anlass, der Geschichte seiner Familie nachzugehen. Und er beginnt bei der Generation, die Anfang des 20. Jahrhunderts lebte. Da ist zum Beispiel die Studentin Irmgard, die den Studenten Hans kennenlernt.
Irmgard wächst in evangelischen Mädcheninternaten auf. Sie stopft ihre Kleider selbst und hat nur ein paar Schuhe für das ganze Jahr. Aber das sei nicht wichtig, erklärt sie Hans, weil letztlich nur die Bildung und der Wille zählten. Und wenn sie in ein paar Jahren eine fertig studierte Juristin sei, dann werde sie auch gutes Geld verdienen und ihre Kinder müssten nie selbst Kleider stopfen. Oder du heiratest einen Juristen und lässt ihn das Geld verdienen, sagt Hans lächelnd. Irmgard wirft ihm einen wütenden Blick zu und sagt, sie wolle von keinem Mann abhängig sein. Wenn du eine Prinzessin suchst, die dich bewundert, dann bist du bei mir falsch, sagt sie zu Hans. Und er ist sprachlos und überwältigt von dieser energischen, schönen Frau, die so genau zu wissen scheint, was sie will. Später reihen sie sich in den Demonstrationszug ein, der Richtung Universität marschiert. Die meisten der Demonstranten sind Studenten. Sie tragen rote Fahnen und singen revolutionäre Arbeiterlieder. In der Universitätsstraße treffen sie auf eine Horde vom Nationalsozialistischen Studentenbund. Die Nazi-Studenten sind zwar zahlenmäßig unterlegen, aber sie greifen mit Gürteln, Totschlägern und Stöcken an. Hans nimmt Irmgards Hand und zieht sie aus der Menge. Er rennt mit ihr in einen Hauseingang, dann weiter in einen Hof. Sie verstecken sich hinter den Mülltonnen. Dort kauern sie, schwer atmend. Irgendwann fängt Irmgard an zu kichern. Sie fragt Hans, ob seine Verabredungen mit Frauen immer so laufen.
Ja, so beginnt in dem Roman, wo wir zu Hause sind, von Maxim Leo, die Liebesgeschichte von Hans und Irmgard. Die beiden heiraten dann auch und emigrieren nach Israel. Und dort leben sie in einem Kibbutz. Und Maxim Leo erzählt dann die Geschichte dieser Familienmitglieder in Israel. Außerdem erzählt er von Irmgards Schwester Hilde. Die heiratet Fritz Frenkel. Frenkel war ein Suchtmediziner und Neurologe jüdischer Herkunft. Er war auch mit Walter Benjamin befreundet. Er war auch Kommunist und war daher den Nazis von Anfang an sehr verhasst. Er wurde 1933 sofort verhaftet und auch gefoltert, hat das überlebt. Er durfte dann in die Schweiz fliehen und schrieb von dort, er glaubte damals noch an den Rechtsstaat, an die deutsche Gesandtschaft und berichtete von seiner Behandlung.
Am 21. März wurde ich von einer Berliner SA-Truppe verhaftet. In der SA-Kaserne in der General-Pape-Straße wurde ich auf eine Holzbank gelegt und der entblößte Rücken so geschlagen, dass das Hemd später klebte. Dann wurde mir, wie auch den anderen Gefangenen, Anzug und Mantel weggenommen. Ich wurde in eine verdreckte Joppe und zerrissene Hose gesteckt. Ausspruch eines SA-Mannes: Wir haben den Lokus damit gereinigt. Und in einem Keller mit ca. 25 anderen Gefangenen untergebracht. Wir litten alle sehr unter der Kälte. Ich musste, da die zwei Betten für Schwerverletzte reserviert waren, auf dem Steinboden liegen. Die Misshandlungen wiederholten sich die ganze Nacht über. Man goss mir, während ich einen anderen, fast zu Tode geprügelten Arzt, Dr. Philippsohn aus Biesdorf, untersuchen musste, einen Eimer Wasser über den Kopf. Ich war dauernd wüsten Beschimpfungen ausgesetzt, musste zum Beispiel ständig erklären, ich bin ein stinkiger Jude. Abgesehen von dem persönlichen Leid wirkte schwer auf mich, dass ich die fortgesetzten Misshandlungen von anderen mir unbekannten Menschen mit ansehen musste. Es wurde einem Gefangenen die Haut unter den Fußsohlen mit Feuer abgebrannt, zuerst mit der Zigarette, dann mit Streichhölzern, dann mit einer Papierfackel. Fußsohle und zwischen den Zehen. Dann wurde derselbe in eine Art von Schrank gepresst, in dem er beinahe erstickte. Während der Schreie der Gepeinigten wurde im ersten Stock gesungen und Harmonika gespielt.
Fränkel hatte Glück und konnte dann mit seiner Frau Hilde fliehen. Die beiden trennten sich dann aber. Hilde verschlug es mit ihrem kleinen Sohn André nach England. Sie arbeitete dort viel und ließ ihren Sohn bei Pflegeeltern. Das war für den gar keine schöne Zeit zuerst. Er wurde auch in mehreren Schulen immer wieder gemobbt. Es änderte sich erst, als er zu einer Pfarrersfamilie kam, die sich sehr liebevoll um ihn kümmerte und ihm ermöglichte, dass er gute Schulen besuchte, schließlich in Oxford studieren konnte und dann dort Professor wurde. Maxim Leo hat mit ihm sehr viele Gespräche geführt. Ja, und schließlich erzählt Maxim Leo noch von Ilse, ebenfalls einer Verwandten, die nach Frankreich emigrierte und dort im Krieg interniert wurde in Gurs. Das war ein Lager nördlich der Pyrenäen. Dorthin wurden Juden deportiert und viele davon 1944 in Vernichtungslager von dort verschleppt. Das blieb Ilse erspart. Sie konnte aus dem Lager fliehen, versteckte sich und zog mit ihrem späteren Mann und ihrer Tochter Susi nach dem Krieg nach Österreich. Und Susi erzählt wiederum später Maxim Leo, wie sie erst ganz spät von ihren Eltern erfuhr, was die in der NS-Zeit erlebt hatten. Und dass sich dann erst ganz langsam manch merkwürdiges Verhalten der Eltern erklären konnte. Also sie berichtet beispielsweise von großen Ängsten der Eltern, wenn abends noch jemand klingelte.
Wie ist denn der Roman erzählt, beziehungsweise wie ist er komponiert? Wird da ein Familienstrang nach dem anderen abgehandelt oder werden die Geschichten auch immer wieder untereinander gemischt?
Ja, es ist eher wie so ein Puzzle. Also Maxim Leo bleibt immer eher auf einer Zeitebene und erzählt, was dort den verschiedenen Familienmitgliedern geschehen ist. Und dann kommt er so zur nächsten Zeitebene. Es ist aber nicht zu verworren oder so. Also man kann dem Ganzen sehr gut folgen.
Kommen wir auf den Sprecher, kommen wir auf den bewährten Ulrich Nöten. Ich stelle fest, dass er, ja, wie soll ich sagen, etwas ältlicher geworden ist, so in seiner Stimmführung. Das ist jetzt, tut jetzt der Sache hier keinen Abbruch, aber es ist einfach erstmal so ein Eindruck. Wie gesagt, ich habe ihn auch schon, sagen wir mal, schnittiger erlebt. Er redet oder erzählt etwas Großväterliches, so mein Eindruck.
Ja, das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Aber das Erste, was mir bei seiner Stimme einfällt, er liest mit sehr viel Empathie, also er ist sehr zugewandt. Und so, dass mir die einzelnen Familienmitglieder sehr nahe gekommen sind.
Das heißt, das Fazit, das fällt überaus positiv aus, Dorothee Meyer-Karweg.
Ja, ich finde diese Familiengeschichte sehr, sehr spannend. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass Maxim Leo die Familienmitglieder so stark idealisiert hätte. Sie werden meines Erachtens eher neutral geschildert. Und durch die einzelnen Familienmitglieder wird eine sehr große Bandbreite von jüdischen Schicksalen auch beschrieben. Interessanterweise kommen nun einige der Familienmitglieder wieder zurück nach Berlin. Das ist ja einerseits ein gutes Zeichen, aber Maxim Leo erwähnt auch die heutigen antisemitischen Angriffe, die einen ja wieder doch sehr erschrecken können.
Und gerade auch zu Recht ein sehr großes Diskussionsthema sind. Dankeschön. Wir sprachen über Maxim Leo, wo wir zu Hause sind, mit dem Sprecher Ulrich Nöten. Das Hörbuch umfasst 6 CDs, 7,5 Stunden Hörzeit und ist zum Preis von knapp 20 Euro im Verlag Argon erschienen. Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Jetzt kommen wir zu der versprochenen Lektion in Sachen Chemie. Komisch. Alles chemisch, so heißt das Hörbuch, basierend auf dem Buch der promovierten Chemikerin Maiti Nguyen Kim. Sie hat Erfahrung in Wissensvermittlung auf die ansprechende Art, hat unter anderem bei Science Slams mitgewirkt, eigene YouTube-Kanäle unterhalten und ist derzeit als Moderatorin im WDR zu sehen bei der Sendung Quarks und Co. Dorothee Meyer-Karweg, deshalb gehe ich mal davon aus, dass hier Chemie nicht trocken, sondern lebendig an Frau und Mann gebracht wird. Stimmt das?
Ja, das ist zumindest das ausdrückliche Ziel der Autorin. Sie will zeigen, alles ist Chemie, das heißt die gesamte Welt. Wir selbst, die Kleidung, die wir anhaben, die Nahrungsmittel, die wir zu uns nehmen, die gesamte Natur. Alles besteht aus Chemie, das heißt aus Atomen und Molekülen, die miteinander reagieren. Und sie will damit etwas gegen das wirklich merkwürdige Vorurteil tun, dass viele ja glauben, Chemie ist irgendwie nicht natürlich und auch böse.
Und das ist jetzt die entscheidende Frage. Wie geht sie da vor? Wie vermittelt sie die guten Seiten der Chemie?
Ja, ich finde das ganz geschickt. Sie nimmt uns mit in einen ganz normalen Tagesablauf. Das beginnt beim Wachwerden durch den Wecker und die verschiedenen Hormone, die dann produziert werden und uns wach machen sollen. Wir erfahren dann, wann der richtige Zeitpunkt ist für den ersten Kaffee, warum Fluoride in der Zahnpasta enthalten sein sollten. Wir lernen dann Neues über die Zusammensetzung von Gorilla-Glas im Smartphone oder auch lernen wir etwas über die Funktionsweise von Handy-Akkus und wie sie länger halten. Sie erklärt dann, was das Geheimnis perfekter Bratkartoffeln ist und das geht dann alles bis zum Abend. Da geht es beispielsweise um den Alkoholgenuss und was der bei uns anrichtet.
Das hört sich richtig klasse an, wie ein wirklich gut gemachter Ratgeber. Aber genau, wie hört es sich nun an? Ist es verständlich?
Ja, wir hören mal zwei Beispiele. Im ersten geht es eben um unsere Hormone am Morgen. Was passiert, wenn der Wecker klingelt? Das ruft nämlich eine Stressreaktion hervor, eine sogenannte Fight-or-Flight-Reaction, also eine Kampf- oder Fluchtreaktion. Und dabei wird Adrenalin ausgeschüttet.
Das wird prompt in die Blutbahn gepumpt, über die es sich nun auf den Weg zu verschiedenen Organen macht. Ein Hormon ist nichts anderes als ein Botenstoff, also ein Molekül, das wichtige Botschaften überbringt. In diesem Fall lautet die Botschaft Panik. Während Adrenalin schnell durch die Blutbahn wirbelt, aber auch schnell wieder verschwindet, rüstet sich ein anderes Hormon für den Stresskrieg. ACTH, das steht für Adrenokortikotropes Hormon, wird in der Hirnanhangdrüse produziert und macht sich über die Blutbahn auch auf den Weg in die Nebennieren, das Basislager des Fight-or-Flight-Kampfes. Kaum angekommen, tritt das Hormon eine ganze Kette chemischer Reaktionen los. Ich stelle mir das gerne vor wie eine dieser typischen epischen Kampfszenen aus Filmen. Nach dem Alarm des Vorboten Adrenalin ist ACTH der Heeresführer, der mit geballter Faust den ersten Kampfschrei loslässt, der die Armee mobilisiert und die Schlacht in Gang setzt. Schließlich wird das zweite Stresshormon Cortisol in die Blutbahn geworfen und macht sich ebenfalls auf den Weg zu verschiedenen Organen. Hormone können eine Vielzahl körperlicher Reaktionen auslösen. Zu einer Fight-or-Flight-Reaktion gehören unter anderem ein erhöhter Puls, eine stärkere Durchblutung der Muskeln, nach dem Motto Lauf, eine schwächere Durchblutung unseres Verdauungssystems, nach dem Motto Lass alles stehen und liegen, wir haben gerade Besseres zu tun, eine vertiefte Atmung, erweiterte Pupillen, Schweißausbrüche, Gänsehaut und eine erhöhte Aufmerksamkeit.
Ja, also Maiti Nguyen Kim erklärt ja erstmal grundsätzlich, wie Hormone morgens arbeiten. Aber sie geht dann auch weiter auf die Teilchenebene und die erklärt sie anhand der morgendlichen Tasse Kaffee so.
Wie überträgt sich nun die Wärme vom Kaffee auf die Tasse und von da weiter auf den Küchentisch? Wärmeleitung funktioniert durch Zusammenstöße zwischen Teilchen und durch Übertragung von Bewegungsenergie. Die Kaffeeteilchen sausen also in der Tasse umher und stoßen dabei immer wieder gegen den Rand der Tasse. Wie beim Autoscooter geraten dadurch auch die Tassenteilchen stärker in Bewegung und beginnen schneller zu schwingen. Die Tassenteilchen stoßen ihrerseits an die Teilchen des Küchentischs und bringen den ebenfalls stärker in Schwingung. Und weil die Wärmeleitung immer in Richtung des jeweils kälteren Ortes verläuft, wird der Tisch unter der Tasse warm. Jetzt verstehen wir auch, warum der Kaffee irgendwann kalt wird. Nämlich aus demselben Grund, warum ein angestoßenes Pendel irgendwann wieder stillsteht. Wie beim Autoscooter bremsen sich die Teilchen bei jedem Zusammenstoß gegenseitig ab, bis alle wieder auf Raumtemperatur bzw. Raumgeschwindigkeit sind. Alle Teilchen sowie das gesamte Universum mit allem, was es beinhaltet, folgen dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Wir können ihn hier gleichsetzen mit dem Energieerhaltungssatz, der sagt, dass Energie niemals erschaffen oder vernichtet, sondern lediglich umgewandelt werden kann. Man kann stattdessen auch sagen, die Gesamtmenge der Energie bleibt immer konstant. Wenn ein Teilchen beim Zusammenstoß einen Teil seiner Bewegungsenergie auf ein anderes Teilchen überträgt, das dadurch schneller wird, muss es selbst langsamer werden. Wenn nicht, wäre das so, als hätte man Energie aus dem Nichts erschaffen. Und das ist nicht möglich.
Und so haben wir dann eben mal den ersten Hauptsatz der Thermodynamik kennengelernt. Ich verstehe das eigentlich alles, aber ich habe auch Biologie studiert. Als Nicht-Naturwissenschaftler muss man schon ab und zu mal genauer zuhören. Und schwierig wird es beispielsweise, wenn es um die Dichteanomalie des Wassers geht.
Ja, würde mich wundern, wenn es immer einfach verständlich wäre. Man muss sich schon ein bisschen anstrengen, das verstehe ich schon. Aber was ist bitte eine oder die Dichteanomalie des Wassers? Das ist erklärungsbedürftig.
Ja, bei den meisten Stoffen ist es ja so, die Dichte nimmt mit der abnehmenden Temperatur zu. Das heißt, je kälter ein Stoff, desto weniger bewegen sich die Atome, desto dichter liegen sie in dem Stoff zusammen. Dann verändert sich auch der Aggregatzustand. Also vom gasförmigen Zustand, da schwirren die Atome oder Moleküle sehr frei durcheinander. Zum flüssigen Zustand, da sind sie schon ein bisschen dichter gepackt. Bis zum festen Zustand, da liegen sie dann sehr dicht gepackt beieinander. Beim Wasser ist es aber so, die Dichte verringert sich unterhalb einer bestimmten Temperatur bei Temperaturabnahme. Das heißt, der Stoff dehnt sich bei Abkühlung aus. Daher ist das feste Eis weniger dicht und damit leichter als das flüssige H2O. Das heißt, das Eis liegt deswegen auf dem flüssigen Wasser. Es ist leichter. Und das wiederum liegt an den sogenannten Wasserstoffbrückenbindungen. Und das erklärt sie wiederum auch und das ist im Hörbuch dann schon ein bisschen komplizierter.
Aber es ist trotzdem ein Hörbuch für naturwissenschaftlich nicht Vorgebildete.
Oder sagen wir mal wenig Vorgebildete. Ja, finde ich schon. Ich glaube, man muss auch nicht alles von Anfang an komplett verstehen. Es reicht ja erstmal, wenn man überhaupt erkennt, dass das ja zum Beispiel außergewöhnlich ist, dass das Wasser sich anders verhält als andere Stoffe. Und ich finde es durchaus wichtig, dass man diese für mich auch blöden Vorurteile gegen die Chemie verliert und Spaß dran hat, unseren Alltag chemisch zu hinterfragen.
Wir hören ja hier die Autorin Maiti Nguyen Kim. Wenn ich mir das jetzt gerade noch mal so durch den Kopf gehen lasse, wie sie agiert, finde ich es ein bisschen überdreht.
Ja.
Vielleicht ein bisschen betont jugendlich und betont temperamentvoll. Tut da Sachen nicht immer gut, finde ich. Wie ist denn Ihre Meinung?
Ja, sie ist schon sehr enthusiastisch dabei. Sie drückt dabei auch unheimlich auf die Tube und das erschwert das Verständnis auch ein bisschen. Also ein bisschen mehr Ruhe hätte im Ganzen wahrscheinlich gut getan. Aber insgesamt konnte ich mir das schon gut anhören. Es gibt ansonsten noch ein kleines Manko an dieser CD. Im Hörbuch hat man schlicht die Kapitelübersichten vergessen. Und diese Gliederung wäre für das Hörbuch wegen der besseren Übersicht schon ziemlich wichtig gewesen.
Oh ja, sowas ist sehr
aber
wichtig.
Aber das liegt nicht an ihr, sondern am Verlag. Der hat da ein bisschen geschludert.
Darauf lege ich aber auch den allerhöchsten Wert. Dankeschön, Dorothee, Maya Karwick. Wir sprachen über Mai Thi Nguyen Kim. Komisch, alles chemisch. Dieses Hörbuch ist eine Autorinnenlesung, eine MP3-CD, das sind 6 Stunden und 7 Minuten Hörzeit, zum Preis von knapp 17 Euro ist dieses Hörbuch bei Random House Audio erschienen. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und jetzt kommen wir zu Wolfgang Borchert. Wolfgang Borchert wurde gerade mal 26 Jahre alt. Was er in dieser knappen Lebenszeit verfasste, ist aber so faszinierend, dass man sich gar nicht ausmalen mag, was die literarische Welt durch seinen frühen Tod vielleicht alles verpasst hat. Er war Schauspieler am Theater in Lüneburg, geriet dann in den Krieg, wurde krank, kam in französische Gefangenschaft. Nach der Freilassung ging er dann wieder zurück in seine Heimatstadt Hamburg und dort schrieb er dann Erzählungen und dieses Theaterstück, mit dem er berühmt werden sollte, Draußen vor der Tür. Nun hat der Verlag Buchfunk sämtliche Erzählungen von Wolfgang Borchert neu einsprechen lassen. Was sind das für Texte, Dorothee Meyer-Karwick?
Also diese Erzählungen beschäftigen sich durchgehend mit dem Thema Krieg und Nachkriegszeit. Seine Literatur wurde daher ja auch als Trümmerliteratur bezeichnet. Und er gab damit vor allen Dingen der jungen Generation eine Stimme. Vieles davon hatte er selbst als Soldat erlebt. Er musste an die Ostfront, er wurde verletzt, musste dann wieder an die Front, kam mehrmals wegen politisch kritischer Äußerungen in Haft. Und nach Kriegsende kam er dann wieder nach Hause, schwer krank schon. Er widmete sich dann wieder dem Theater und auch dem Schreiben. Allein 1946 schrieb er knapp 30 Prosatexte. Und die Menschen, die er darin beschreibt, die haben alle wie er auch viel mitgemacht. Es sind Ausgebombte, es sind an Körper und Seele Versehrte. Er beschreibt Trauer, Verlust und auch die Wut der Menschen in dem zerstörten Land. Und er schreibt auch über seine zerstörte Heimatstadt Hamburg. Und diese Texte sind dann eher positiv, auch wenn da alles gerade zugrunde gegangen ist.
Auf dieser MP3-CD sind also sämtliche Erzählungen von Wolfgang Borchert erhalten und wir hören Florenz Schmidt als Interpreten. Ein bislang noch eher unbekannter Sprecher. Was können Sie uns über ihn erzählen?
Er ist 1984 in Berlin geboren. Er hat an der Filmhochschule Babelsberg Schauspiel studiert. Er war dann auch mehrere Jahre fest am Schauspielhaus Hamburg engagiert. Und inzwischen arbeitet er als freier Schauspieler und er arbeitet auch regelmäßig als Synchronsprecher und im Hörspiel.
Mhm. Ja, jetzt wollen wir ihn uns mal anhören. Welchen Ausschnitt haben Sie ausgewählt? Aus welcher Erzählung?
Ja, ich habe diesmal nur einen Ausschnitt ausgewählt, und zwar aus der Erzählung Nachts schlafen die Ratten doch. Die spielt irgendwo in den Trümmern einer Stadt. Da steht ein Junge und passt auf irgendetwas auf und ein Mann kommt vorbei mit einem Korb und spricht den Jungen an, was der Junge denn da tue und ob er nicht Lust habe, mitzukommen. Er habe 27 Kaninchen. Nein, sagt der Junge, das ginge nicht. Er müsse einfach Wache halten. Warum denn, will der Mann wissen? Na, wegen der Ratten, sagt der Junge.
Die essen doch von Toten, von Menschen. Da leben sie doch von. Wer sagt das? Unser Lehrer. Und du passt nun auf die Ratten auf? Fragte der Mann. Auf die doch nicht. Und dann sagte er ganz leise, mein Bruder, der liegt nämlich darunter. Da. Jürgen zeigte mit dem Stock auf die zusammengesackten Mauern. Unser Haus kriegte eine Bombe. Mit einmal war das Licht weg im Keller. Und er auch. Wir haben noch gerufen. Er war viel kleiner als ich. Erst 4. Er muss hier ja noch sein. Er ist doch viel kleiner als ich. Der Mann sah von oben auf das Haargestrüpp. Aber dann sagte er plötzlich, ja, hat euer Lehrer euch denn nicht gesagt, dass die Ratten nachts schlafen? Nein, flüsterte Jürgen und sah mit einmal ganz müde aus. Das hat er nicht gesagt. Na, sagte der Mann, das ist aber ein Lehrer, wenn er das nicht mal weiß. Nachts schlafen die Ratten doch. Nachts kannst du ruhig nach Hause gehen. Nachts schlafen sie immer. Wenn es dunkel wird, schon. Jürgen machte mit seinem Stock kleine Kuhlen in den Schutt. Lauter kleine Betten sind das, dachte er, alles kleine Betten. Da sagte der Mann, und seine krummen Beine waren ganz unruhig dabei, weißt du was? Jetzt füttere ich schnell meine Kaninchen, und wenn es dunkel wird, hole ich dich ab. Vielleicht kann ich eins mitbringen. Ein kleines. Oder was meinst du? Jürgen machte kleine Kuhen in den Schutt. Lauter kleine Kaninchen. Weiße, graue, weißgraue. Ich weiß nicht, sagte er leise und sah auf die krummen Beine. Wenn sie wirklich nachts schlafen? Der Mann stieg über die Mauerreste weg auf die Straße. Natürlich, sagte er von da. Euer Lehrer soll einpacken, wenn er das nicht mal weiß. Da stand Jürgen auf und fragte, wenn ich eins kriegen kann? Ein weißes vielleicht? Ich will mal versuchen, rief der Mann schon im Weggehen. Aber du musst hier so lange warten. Ich gehe dann mit dir nach Hause, weißt du? Ich muss deinem Vater doch sagen, wie so ein Kaninchenstall gebaut wird. Denn das müsst ihr ja wissen. Ja, rief Jürgen. Ich warte. Ich muss ja noch aufpassen, bis es dunkel wird. Ich warte bestimmt. Und er rief, wir haben auch noch Bretter zu Hause. Kistenbretter, rief er. Aber das hörte der Mann schon nicht mehr. Er lief mit seinen krummen Beinen auf die Sonne zu. Die war schon rot vom Abend. Und Jürgen konnte sehen, wie sie durch die Beine hindurch schien, so krumm waren sie. Und der Korb schwenkte aufgeregt hin und her. Kaninchenfutter war da drin. Grünes Kaninchenfutter. Das war etwas grau vom Schutt.
Ja, das war ein Ausschnitt aus der Kurzgeschichte Nacht schlafen die Ratten doch von Wolfgang Borchardt, geschrieben 1947. Und für mich ist das eine der eindrücklichsten und ergreifendsten Geschichten von Wolfgang Borchardt, die ja auch zeigen, was Krieg bedeutet und anrichtet, gerade auch unter Kindern.
Und diese Geschichten finden nun in dem Interpreten, in Florence Schmidt, eine herausragende Figur, die das fantastisch verkörpert aus meiner Sicht. Was ich ganz großartig finde, wie er, ohne dass er viel mit der Stimme arbeitet, eine Atmosphäre schafft. Für mich hat diese Atmosphäre auch eine Farbe, die ist grau. Das passt natürlich zu dem Inhalt der Erzählungen. Das ist ein Ton, der mich umfängt, der mich beklommen macht. Das sind alles keine schönen Gefühle, die da produziert werden. Aber das ist ja die hohe Kunst, dass er es schafft, der Florence Schmidt, das zu motivieren und auszulösen, weil er auch trotzdem kontrolliert und gefasst bleibt. Tja, wie gefällt Ihnen Florence Schmidt, Dorothee Meyer-Garbeck?
Ja, da kann man ja gar nichts anderes mehr gegen sagen. Nein, mir hat er auch ausnehmend gut gefallen. Ich finde auch, er geht sehr sensibel mit diesen Texten um. Die Texte sind sehr gut bei ihm aufgehoben. Er setzt gute Pausen, er hebt und senkt die Stimme so, dass es gerade gut ist. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich nehme ihm auch ab, dass die Texte ihn selbst sehr stark berühren. Trotzdem wird er nie sentimental dabei. Also durch seine Interpretation bleiben die Texte sehr lang im Gedächtnis.
Da sind wir uns diesmal sehr einig. Wem würden Sie denn diese CD empfehlen? Das ist ja mit Wolfgang Borchardt nicht so einfach, damit auch eine jüngere Generation zu begeistern, weil zunächst mal denkt man, ach, das ist alles lang vorbei, aber wenn man genauer hinschaut oder hinhört, kann immer wieder kommen.
Ja, Borchardt ist ja immer noch Schullektüre und deswegen würde ich es allen empfehlen, die sich mit dieser Nachkriegsliteratur beschäftigen, also an Schule oder Universität oder natürlich auch privat. Diese CD, die hört man ja nicht in einem durch, sondern man greift sich immer wieder einzelne Texte raus und das ist eine Aufnahme, die man sich auch in vielen Jahren noch anhören kann.
Wir sprachen mit viel Lob über das Hörbuch Wolfgang Borchardt, sämtliche Erzählungen mit dem Sprecher Florence Schmidt. Eine MP3-CD ist das, etwas über 10 Stunden Hörzeit und diese MP3-CD ist für den Preis von 15 Euro bei Buchfunk erschienen. In der Hörbuchzeit in HR2 Kultur haben wir wie gewohnt auch wieder ein Hörbuch für Kinder, das wir Ihnen gerne vorstellen möchten. Annette Schraab, Emilia und der Junge aus dem Meer mit der Sprecherin Sascha X, Dorothee Meyer-Karwick. Wer ist denn diese Autorin?
Ja, Annette Schraab ist 1965 geboren. Sie ist Niederländerin, eigentlich Buchillustratorin. Also sie hat schon über 200 Bücher illustriert. Und 2017 hat sie sich dann einen Wunsch erfüllt und ihr erstes eigenes Kinderbuch selbst geschrieben und das ist eben Emilia und der Junge aus dem Meer, was jetzt auch als Lesung erschienen ist.
Und worum geht es in dieser Kindergeschichte?
Im Mittelpunkt steht die kleine Emilia, die wird Lämpchen genannt, also nicht Lämpchen von Lamm, sondern Lämpchen von Lampe. Sie wohnt bei ihrem Vater im Leuchtturm, das ist der Leuchtturmwärter. Und die Mutter ist gestorben, leider trinkt der Vater und so muss die kleine Emilia mitunter dafür sorgen, dass abends immer die Lampe vom Leuchtturm angezündet wird. Einmal vergisst sie, Streichhölzer zu kaufen, es kommt dann ein Sturm, sie rennt dann noch durch Wind und Wetter zum Kaufmann, doch es ist zu spät, ein Schiff zerschellt, es gibt zwar keine Toten, aber das Schiff ist kaputt. Und jetzt kommt der Bürgermeister der Stadt, er lässt den Leuchtturmwärter in dem Turm einsperren. Er muss für die nächsten 7 Jahre aufpassen, dass die Lampe abends angezündet wird, aber er kommt eben nicht mehr an Alkohol. Essen wird ihm dann immer gebracht und das Mädchen Emilia wird dem Vater weggenommen. Und eine durchaus gemeine Lehrerin, Fräulein Amalia, wird beauftragt, sich jetzt um Emilia zu kümmern. Und sie will Emilia in das Schwarze Haus zum Admiral schicken. Dabei weiß doch jedes Kind, dass dort ein Monster wohnen soll. Dort soll sie eben auch ihre Schuld abarbeiten. Und Fräulein Amalia erklärt ihr:
Ich habe vereinbart, dass du jeden Monat einen Mittwochnachmittag frei hast. Das ist doch fein. Dafür kannst du mir dankbar. Wie lange muss ich dort bleiben? Fräulein Amalia beginnt zu rechnen. Wenn wir von $1 Lohn pro Tag ausgehen, macht das 5000 Tage. Aber wenn auch dein Vater das Seine tut, ist es nur noch die Hälfte. Und die Hälfte von 5000 ist? Sie schaut Lämpchen an, als säße sie in der Schule vor ihr. Aber selbst wenn in Lämpchens Kopf kein heilloses Durcheinander herrschen würde, könnte sie es nicht ausrechnen. 2500 Tage. Das ist ja furchtbar lange, stammelt Lämpchen. 7 Jahre sind es. 7 Jahre? Das ist furchtbar, entsetzlich, endlos lange. Fräulein Amalias Löffel klappert in der Tasse. 7 Jahre, sagt sie lächelnd, sind eine durchaus überschaubare Zeit. Lämpchen schaut und schaut, sieht aber nur eine unendliche Weite voller Tage. Tage ohne ihren Vater, ohne den Leuchtturm, ohne alles, was sie kennt, in einem Haus mit einem Monster.
Ja, und wir hörten die Schauspielerin Sascha X als Interpretin des Kinderhörbuchs Emilia und der Junge aus dem Meer von Annette Schraab. Emilia wird recht unfreundlich von den Angestellten im Schwarzen Haus empfangen, fügt sich dann aber, arbeitet brav und geht dann auch irgendwann in dieses Zimmer, in dem das angebliche Monster hausen soll. Und unter dem Bett erkennt sie dann eine sehr merkwürdige Gestalt.
Das ist doch ein Junge, denkt Lämpchen. Ein Junge mit einem ziemlich großen Kopf. Sein Gesicht ist fahl. Und das wirre Haar schimmert grünlich. Er trägt ein langes, schmutzig weißes Hemd und seine Beine, wie seltsam, sind zusammengewachsen zu einer Art Fischschwanz. Hey, du, flüstert Lämpchen. Hey, Fisch? Bist du tot? Habe ich dich totgeschlagen? Keine Antwort. So fest hat sie doch gar nicht zugeschlagen. Oder etwa doch? Sie schleicht zu ihm hin, sämtliche Muskeln angespannt, bereit zur Flucht. Mit dem bestrumpften Fuß stößt sie ihn sanft an. Er bewegt sich nicht. Atmet er überhaupt noch? Sie bückt sich und berührt seine Haut. Sie ist trocken und heiß, aber da ist ein Klopfen. Tot ist er also nicht. Alles in Ordnung? Brauchst du etwas? Essen? Wasser? Bei dem Wort Wasser reißt er die Augen auf. Lämpchen weicht zurück. Ihr Herz klopft zum Zerspringen. Augen ohne die kleinste Spur weiß, sieht sie vor sich. Schwarz und glänzend wie von einem Tier oder einem Teufel.
Ja, schon ein merkwürdiges Wesen, was da unter dem Bett lebt. Ist aber auch nicht besonders nett zu Anfang zu Emilia, sondern recht aggressiv, aber langsam lernen sich die zwei kennen. Und sie entdeckt dann auch das Geheimnis dieses merkwürdigen Wesens. Es ist nämlich der Sohn des Admirals, den dieser aber wegen seiner Behinderung ablehnt.
Und das ist dann der Junge aus dem Meer.
Ja, der Titel deutet schon an, wo der Junge ursprünglich herkommt. Er ist nämlich aus der Verbindung des Admirals mit einer Meerjungfrau entstanden.
Also, klingt ja spannend. Also auf jeden Fall eine fantastische Geschichte, aber mit Substanz, oder?
Ja, durchaus. Also interessant war für mich eben beispielsweise, wie beschrieben wird, dass das Mädchen Emilia so sehr an ihrem Vater hängt, obwohl der sie ja schlägt, wenn er betrunken ist. Es ist immerhin ihre Familie, also das einzige Familienmitglied, was noch übergeblieben ist. Sie kann sich nicht von ihm lösen. Und der andere Aspekt ist eben das Thema Behinderung. Also an Land müht sich dieser Junge ab, kann kaum gehen und erringt deswegen nie die Anerkennung durch den Vater. Und der Junge leidet darunter sehr. Als er aber irgendwann mal ins Wasser gelangt, erkennt er plötzlich, dass das sein eigentliches Element ist. Und er erkennt auch, dass er nicht behindert, sondern einfach anders ist.
Die Sprecherin, die Interpretin, Sascha X, ich erlebe sie als eine zwar mit einer hohen Stimme ausgestattete Künstlerin, aber sehr nuancenreich. Ich kann dir sehr gut folgen.
Ja, also sie hat eine sehr mädchenhafte, kindliche Stimme, aber ich finde auch, das passt zu diesem Märchen für Kinder ab 10. Ein Märchen, was sich mit fantastischen Welten beschäftigt, in denen es Piraten gibt, geheimnisvolle Meeresbewohner und andere merkwürdige Gestalten. Also ich finde auch, dass sie sich da sehr gut hineinversetzen kann und es sehr gut transportiert.
Mhm. Annette Schraab, Emilia und der Junge aus dem Meer mit der Sprecherin Sascha X. Eine MP3-CD ist das, knapp 8 Stunden Hörzeit und zu dem Preis von knapp 17 Euro ist es im Verlag DAV erschienen, empfohlen ab 10 Jahre. So, und das war's für dieses Mal und es verabschieden sich von der Hörbuchzeit
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz.